Radio Decca FM. Und hier sind Howie und Chris.
Salam alaikum, liebe Leute. Sagt man das in Saudi-Arabien? Ich glaube schon, oder?
Ich glaube schon. Ey, hallo Leute, was geht ab in den Wohnzimmerwüsten da draußen der Bundesrepublik und über die Grenzen hinaus?
Alter, heftiger Start auf jeden Fall. Mehr von dir als von mir, aber ich fand mich auch okay.
Also ich fand das gut.
Ja, ja. Wisst ihr was, Leute, wir müssen euch mal ein bisschen interner erzählen hier. Chris und ich telefonieren gefühlt 5-mal am Tag. Weil wir ja, mindestens, weil wir dieses Modelabel haben und so, oder generell diesen Shop. Und da haben wir immer viel zu besprechen. Und meistens ist es so, dass wir wegen anderen Kram sprechen und auflegen. Und da merkt man, eigentlich wollte ich doch was Wichtiges besprechen. Aber wir tun uns sehr, sehr schwer damit, dass wir gar nicht über die Decker reden am Telefon, weil das natürlich hier alles immer total ungefiltert kommen soll, unsere Reaktionen und so weiter. Und ich glaube, das macht ein bisschen die Qualität von diesem Poddy aus. Vielen, vielen Dank, liebe Leute, an die vielen Zusendungen, dass ihr euch so freut, dass Radiodaka.fm wieder am Start ist. Sehr fein.
Ey, Wahnsinn, oder? Also dafür mal ganz, ganz, ganz viel Liebe hier über den Sender raus an euch. Das ist echt cool.
Um dich zu zitieren, auf jeden Fall, Chrissy. Und wir haben heute viel zu besprechen. Wir müssen gleich rein, aber vorweg natürlich, wie geht's dir heute?
Du, mir geht's so ein bisschen gemischt heute, muss sagen. Irgendwie auf der Arbeit viel Stress, dann die Dakar natürlich noch irgendwie verfolgt, was auch echt nervenaufreibend ist und ja, irgendwie so ein bisschen durchwachsen. Aber ich bin hyped und ich habe jetzt richtig Bock, mit dir aufzunehmen und hier wieder eine Folge rauszuhauen. Und gerade das viele Feedback, das hat mich auch heute irgendwie so ein bisschen gepusht und durch den Tag getragen tatsächlich. Wie geht's dir denn, mein Lieber?
Mir geht's eigentlich auch voll gut. Ich habe nämlich im Moment noch ein paar Tage frei und nutze die Zeit, um mal ein paar Projekte voranzutreiben. Unter anderem mein Wohnwagenprojekt. Und auch deswegen haben wir telefoniert. Ich tue mir da sehr schwer. Ich habe heute, glaube ich, mehr kaputt gemacht, als dass ich repariert habe. Aber so ist es manchmal, ne? Ich glaube, das haben wir beide ein Talent für irgendwie.
Oh ja, oh ja. Oh ja, ich kann
es ist schon niederschmetternd, sag ich dir. Also, ich werde das im Bärs Tagebuch nochmal ganz, ganz in Ruhe erzählen, weil das ja nicht so richtig Motorradthema ist, ist das dann hinter der Patreon, Paywall wollte ich sagen. Es ist so, ich habe mir vorgenommen, den Kern zu sanieren, ja, und baue gerade Möbel raus und so und so ein Kram und sowas und die ganzen Schrauben da drin, Alter, die sind schon so ausgenudelt, dass ich ich würde mal sagen, von 80 Schrauben konnte ich vielleicht 20% rausdrehen. Der Rest ist einfach für den Arsch, Alter, und ich bohre mir die da aus und ich reiße dran rum, ich zerstöre die Möbel. Es ist furchtbar, es ist furchtbar. Ich muss irgendwann sagen, so, Pause, Schluss für heute. Ich habe mich so geärgert, ey, kannst du dir nicht vorstellen. Naja. Aber gut, nebenbei läuft die Decke. Ich habe natürlich die ganze Zeit immer Handy in der Hand, gucke immer, was los ist in der Wüste. Eine Frage von einem Zuhörer.
Und es ist ja auch unfassbar viel los, ne? Aber wir machen erstmal die Frage, bevor ich mich da direkt wieder reinsteige. Aber es ist ja, also wir haben letztes Jahr schon die ganze Zeit irgendwie, ich glaube, sämtliche Superlative, die in unserem Vokabular, schwieriges Wort, ne, sind, rausgehauen. Und eigentlich hätten wir uns noch ein paar aufheben müssen, weil dieses Jahr, ich weiß auch nicht, was los ist. Aber wir haben
also
eine
besonders,
Frage.
Also um es spannend zu machen, besonders heute. Also die Etappe heute, das ist ja dann die dritte Etappe, das ist krank, was heute passiert ist. Aber gut, wir haben sogar zwei Fragen. Die erste Frage, die heute kam, die war, ich weiß nicht mal ganz genau, von wem die war. Und zwar ging es darum, wo kann man das eigentlich gucken? Ja, Leute, das ist ein Ding, da können wir euch leider auch nicht so richtig helfen. Ja. Aber ich meine, es ist ja schön, dass wir anscheinend euch echt irgendwie gehypt haben und ihr euch das gerne angucken wollt live. Aber leider gibt es sowas wie die Tour de France im Fernsehen nicht. Leider werden eure GEZ-Gebühren für andere total sinnvolle Dinge mit Kai Pflaumen benutzt, als dass wir schön in die Wüste gehen. Chrissy, gibt es da eine Antwort drauf? Du kannst dir die Highlights halt bei Red Bull angucken, auf der Seite zum Beispiel, auf der Decker-Seite gibt es manchmal Videos, aber so ein Livestream? Nee, das wüssten wir.
Also, Also zum einen habe ich gerade so dieses Bild im Kopf, kennst du bei der Tour de France, da fahren auch immer diese Motorräder mit und da sitzt hinten so ein Kameramann falsch rum drauf und filmt das dann. Ich stelle mir das gerade vor, ich stelle mir gerade vor, wie wir beide das bei der Dakar machen.
Ich fahre natürlich, du fährst hinten drauf und wir halten wahrscheinlich nicht mal eine Stunde durch.
Nur mal so Fun Fact, die Durchschnittsgeschwindigkeit der Top-Jungs lag heute wieder über 100 Stundenkilometer in dem Gelände. Das wird spannend.
Leute, das auf der Straße eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 100 und nicht Autobahn, ja? Das ist schon mal eine Ansage. Durchschnittsgeschwindigkeit, Leute, das ist schon krass.
Ja, genau, aber das Gucken, ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Dakar selber, also da hat einen YouTube-Kanal, auch auf denen ihre Facebook-Page, da sind aber meistens so Live-Sachen, wie dann die Siegerehrung und solche Geschichten, die man da gucken kann. Es gibt Red Bull TV. Und es gibt so ein bisschen Media-Content, die sind aber alles eher so Zusammenfassungen, wenn man danach so ein bisschen sucht. Es gibt auf Eurosport, ich glaube, die haben auch, aber das ist auch nur 10 Minuten irgendwie. Also es ist sehr, sehr spärlich, zumindest in unseren Breitengraden. In anderen Ländern ist das deutlich besser, da wird mehr übertragen. Ich erinnere mich auch noch an Zeiten, als du live da stand ein Reporter am Ende von der Stage und du konntest das angucken, wie die da alle von der Stage gekommen sind oder zumindest die Topfahrer und so. Das gibt's alles nicht mehr, weil scheinbar einfach die Nachfrage nicht da ist und wir beide wirken da ja so ein bisschen entgegen. Deshalb freut mich das voll, dass wir hier neue Leute dazu bekommen, die sich dafür interessieren und wer weiß, wo das hinführt, ne? Vielleicht senden wir doch irgendwann mal live aus der Wüste, wir beiden.
Ja, wir haben heute ja auch eine extra längere Folge. Schon übrigens, wir sind ja letzte Woche schon viel zu lang für unser kleines Formätchen hier. Denn wir haben heute ein Riesenspezial und ich finde, das sollten wir jetzt schon mal ankündigen, lieber Grisi, damit die Leute auch gehypt sind, bis zum Ende dran zu bleiben. Denn du hast jemanden interviewt, die tatsächlich dabei ist bei der Dakar dieses Jahr. Und das ist nicht irgendwer, das ist eine kleine Berühmtheit, die leider letztes Jahr ganz dolle Pech hatte, aber allein deswegen ein Riesenhighlight ist, weil sie als Frau, und ja, das meine ich wirklich so, wie ich sage, als Frau in der Molly-Klasse antritt. Das
Wahnsinn.
Heißt, wie bitte?
Wahnsinn.
Wahnsinn, ja. Das heißt wirklich, ohne Team, also klar mit Team, aber ohne großes Team, ohne großen Support, volle Kanne, als eine der wenigen Frauen auf dem Moped. Mega. Ich kann nur sagen, Bühne frei. Grisi, wen haben wir am Start?
Ey, wir haben die liebe und sehr, sehr sympathische Kirsten Landmann am Start.
Ja, Mann.
Ist 31 Jahre alt, kommt aus Südafrika, ist die erste Frau aus Südafrika, die die Malemoto-Klasse mitfährt auf jeden Fall und auch sicherlich eine von den ganz, ganz wenigen Ladies, die überhaupt die Rallye Dakar mitfährt auf dem Motorrad. Ne? Das muss man so sagen, dass das leider hoffentlich noch eine Männerdomäne ist. Ich finde das cool, umso mehr Frauen da einfach in den Sport kommen, umso gemischter das Ganze wird. Das finde ich total genial.
Ja.
Und wie du schon sagst, ne, das bedeutet ohne Team, was sie da macht. Das heißt, sie hat diese langen Fahrtage, wie alle anderen auch. Sie kommt im Biwak an, baut dann erstmal ihr Zelt alleine auf, bläst ihre Isomatte auf, Schlafsack und so macht sie alles zurecht. Dann muss sie komplett ihr Motorrad warten für den nächsten Tag fit machen, muss ihr Zeug eventuell, wenn am Motorrad was kaputt geht, ja, dann muss sie das auch selber reparieren alles. Du wechselst Reifen selber, also zumindest die kriegst du zwar neu aufgezogen, aber du musst da hinfahren und alles und so oder gehen. Das ist ein Riesenaufwand, was du machen musst und du hast halt einfach kein Team, wobei neben mit den Reifen, ich glaube, du musst sogar die Reifen selber aufziehen, müsste ich nochmal nachgucken, wie das im Reglement ist. Nicht, dass hier, aber auf jeden Fall machst du alles selber und zwischendrin musst du dich noch um deinen Körper kümmern, dass du da ein paar Kalorien reinbekommst, denn da geht's so die eine oder andere Spaghetti Bolognese kalorientechnisch durch den Körper am Tag und das
macht... Ich hab mich gefragt, worauf willst du denn jetzt genau?
das macht die halt alles selber, ne? Und also die Malemoto Rider an sich. Und es darf dir auch kein anderer Fahrer aus einer anderen Klasse helfen.
Das redet
also
hart, ne?
Wenn Toby Price von seinem Physiotherapeuten abends kommt und denkt, Mensch, der Kirsten, der helfe ich mal beim Reifenwechsel, dann fliegt die raus aus der Wertung, dann war es das so. Ne? Aber die Malemoto-Fahrer innerhalb der Klasse, die dürfen sich helfen. Also die dürfen sich auch beim Schrauben helfen und so. Deshalb ist das auch so ein besonderer Spirit zwischen den Fahrern da. Wer dazu mehr wissen will, bitte geht auf YouTube und schaut euch Malemoto, The Forgotten Race von Lyndon Poskett, den Film an. Das ist Dakar pur, geht irgendwie 1,5 Stunden und den kann man so geil wegsnacken. Also lohnt sich richtig, richtig. Dakar, wie sie ist, zu sehen aus Sicht von einem Privatfahrer ohne großem Team, mega geil.
Wir wollen gerne, dass ihr unsere liebe Kirsten unterstützt. Ihr werdet ja nachher hören, was das für eine sympathische Frau ist. Ist auf Englisch, aber spricht ein sehr verständliches Englisch.
Gegeben.
Ja, Chrissy spricht auch ein recht verständliches Englisch. Und da habt ihr ein geiles Interview gemacht auf jeden Fall. Und wir wollen, dass ihr Kirsten ein bisschen unterstützt, Leute. Sie braucht es gerade, glaube ich. Wie gesagt, das ist ein ganz aktuelles Interview aus Saudi-Arabien. Und je mehr ihr zum Beispiel auf Instagram schreiben, ihr könnt gerne Hashtag Radio Dakar FM hinterpacken, ja. Da würden wir uns auch sehr freuen, weil sie dann cooles Feedback kriegt, so dass das hier angenommen wird in Deutschland. Und es wäre mega cool, wenn ihr einfach schreibt, ey, ne, Sam's pressed oder all good, keine Ahnung, irgendwas Liebes,
keep
Nettes.
Keep it up, irgendwas keep Motivierendes und so.
Na, time to push.
Auf jeden Fall, ja.
Irgend sowas. Ja. Die wird sich mega freuen und wir wollen mal gucken, ob wir hier Social Media mäßig ein bisschen was reißen
also,
können.
So einen kleinen Wüstensturm können wir doch hier mal lostreten für die Kirstin. Wie gesagt, die war letztes Jahr, konnte sie wegen Corona nicht starten, hat dann noch ihre Mom an Krebs verloren und ist jetzt, die Dakar fährt sie auch so ein bisschen für ihre Mom und nimmt die gedanklich mit. Da sind sicherlich ganz, ganz viele Emotionen am Start und sie hat auch im Interview gesagt, dass sie deutsche Fans hat und da den Support sehr zu schätzen weiß und ey, wäre doch ein geiler Moment, wenn da jetzt ein paar mehr dazukommen und ihr mal ihre Social-Media-Kanäle, die es auf Facebook, Instagram und so, so richtig aufmischt.
Ja, stimmt, das ist wirklich noch nicht lange her. Ich werde jetzt auch keinen Witz machen, obwohl du gerade Krebs gesagt hast, woran sie gestorben ist. Das könnte man ganz dumm, mach ich nicht. Alles Gute, wir drücken voll die Daumen, wir werden sie auf jeden Fall supporten weiter. Geht bitte auf ihre Seite, schreibt was Nettes, pusht sie und setzt unseren Hashtag radiodaka.fm und jetzt geht's los.
Dadurch werdet ihr übrigens auch zu Team Radio Dakar.
Also,
das lasst uns hier wirklich zum Team Dakar FM werden mal hier die Leute in der Wüste da supporten.
Chrissy, pass auf, Folgendes. Letzte Folge haben wir doch vorgestellt, dass wir jetzt ein Radio Dakar FM Shirt haben. Es ist das bestverkaufte Shirt unseres Shops bisher. Es wird wahrscheinlich auch lange
Wahnsinn,
so bleiben.
Wahnsinn.
Gehen immer noch so viele über den Tisch. Gestern schon wieder, ich weiß nicht, 5 oder so. Mega. Und Chrissy, ich habe jetzt mal folgende Idee. Unter allen, die den Hashtag setzen und uns verlinken, entweder mit meinem Instagram-Account Real Bears on Tour oder mit deinem SSMP oder Saurus Moto-Channel, ist egal, die beiden Sachen reinsetzen mit in den Gruß, da, unter denen allen verlosen wir erstmal ein schönes Shirt.
Sowas von bin ich dabei, hauen wir einen raus. Also
organisiert
euch das Shirt.
Können auch Dirty Rocks, können auch nehmen.
Dirty Rocks geht natürlich auch immer, ne?
So, da freuen wir uns drauf. Kommen wir zu Etappe 3. Ich würde gerne, bevor
Etappe
es richtig
2 ans, müssen wir doch noch.
Etappe 2, entschuldige, Etappe 2. Bevor es so richtig ans Eingemachte geht, würde ich gerne die Daten mal vorweg liefern. Das kann ich ja immer ganz gut.
Jo.
Dann kommst du mit den sag ich mal, etwas spannenderen News. Die erste Etappe war ja dieser Rundkurs ums Sea Camp, so genannt, da direkt am Roten Meer. Und jetzt bei Etappe 2 ging es dann, das war auch ein Rundkurs, die Etappe 1, ne? Nicht, dass ich es durcheinander bringe.
Etappe 1 war ein Rundkurs, genau. Stage 2 haben wir jetzt das Sea Camp verlassen.
Sea Camp und dann ging es in Richtung, ich habe es mir extra notiert, Al Ula und das waren 590 Kilometer. Die gewertete Strecke, die sogenannten Specials, bitte unterbrich mich, wenn ich was Falsches sage, ich habe mich extra eingelesen, waren 431 Kilometer.
Genau.
Und man kann allgemein schon mal sagen, es war sehr abwechslungsreich, also vom Terrain. Das heißt, es ging durch Dünen, durch Dünengürtel, durch Canyons, durch auch Regionen, wo zuvor starker Regen war, was ja gar nicht mal so häufig ist in der Wüste, aber in dem Gebiet kommt das schon mal vor und dadurch haben sich so ganz tiefe Spuren auch gebildet.
Ja.
Das hatte Vor- und Nachteile. Ich glaube, was ich gelesen habe, war, man konnte sich zwar als Nachfahrer ganz gut orientieren, aber es war wirklich, wenn man das Gebiet nicht kannte und richtig Speed drauf hatte, gerade in der Spitzengruppe, sehr, sehr anspruchsvoll. Und es ist leider auch was passiert. Mehrere Sachen sind passiert. Chrissy, vielleicht übernimmst du mal ganz kurz.
Ja, also generell war die Stage 2 wirklich, ich glaube, eine Stage, die so ein bisschen in die Geschichtsbücher der Rallye eingehen wird, als eine der härtesten Stages überhaupt. Da waren wirklich, egal ob das ein Toby Price war, ob das ein Matze Waldner war, also Jungs, ne, die fahren da nicht zum ersten Mal mit. Die können auch fahren und die sagen, ey, das war so hart, das war so anstrengend, das war so krass. Kirsten hat gepostet, sie ist irgendwie von den 430 Kilometern 400 im Stehen gefahren, weil da überall fußballgroße Steine in diesem Gelände waren, die auch teilweise freigespült wurden durch diesen Regen, teilweise wieder überspült, dass man sie nicht gesehen hat. Und du bist einfach 400 Kilometer über extrem technisches Gelände mit Geröll gefahren. Wahnsinn, also das schüttelt dich einfach den ganzen Tag lang durch, das macht dich ja so mürbe im Kopf und deine Oberschenkel, alles tut weh und also wirklich verrückt, was die da geleistet haben, alle. Und wie gesagt, wenn ein Toby Price sagt, hey, das war die härteste Stage ever, die er gefahren ist. Das ist schon eine Ansage und ganz ehrlich, die ganzen Jungs, die gerade auch die Topfahrer, das sind, ey, jetzt nehmt's mir nicht übel, ne, aber das sind nicht irgendwie wie beim Fußball, die da so eine leichte Berührung und dann bleiben die eine halbe Stunde liegen und heulen auf dem Rasen. Ich weiß, das gehört da zum Sport dazu und Schiri und dies, das, aber das sind schon alles Jungs, ey, die fahren mit irgendwie angebrochenen Handgelenken durch die Gegend und gewinnen noch eine Rallye.
Ja,
und wenn die sagen, das ist hart und das ist eines der krassesten Dinger, das sie je gefahren sind, dann ist das halt schon eine Aussage. Und es hat ja auch den Tribut gefordert, ne? Matze Waldner, leider schwer gestürzt.
Ja.
Und auch so in dem Interview, man hat wirklich gesehen, er war da echt angefasst durch das Ganze. Klar, er hat Schnittwunden gehabt oder Fleischwunden, die genäht werden mussten. Er ist mit circa 100...
Zeitpunkt, genau, du willst gerade sagen, der hatte zum Zeitpunkt
des Sturzes 110 km/h abgeflogen, das können die an diesen Airbag-Westen auslesen, ist da in ein Steinfeld geknallt und hat vermutlich eine Absplitterung im Handgelenk, das ist noch nicht so sicher. Mhm. Und er hat einen berechtigten Punkt da so angesprochen, ne? Er hat eben gesagt, ja, wir diskutieren über Speedlimits und Sicherheit und Sicherheit und Sicherheit und dann hauen die so eine Stage raus. Toby Price hat zum Beispiel gesagt, die Veranstalter hatten für die Special, für die Top-Jungs 4 Stunden geplant und die schnellsten waren in knapp 5 Stunden 40 Minuten durch. Also das war echt krass.
Vor allen Dingen, Grissi, hast du eben gesagt, das sind harte Hunde. Also einer der härtesten Hunde ist definitiv unser Bang Bang Barreda. Denn der zieht einfach am Ende des Tages seinen Fuß aus seinem Schuh raus und meint so ganz lässig zu irgendwem da drumherum, oh ja, da ist ja noch ein gebrochener Zeh mit drin. Und es war tatsächlich so, hatte sich den großen Zeh sogar gebrochen,
oder?
Aber also, sagt auch, ich fahr morgen wieder.
Das ist echt krass. Genau, und einer von den anderen Hunden, kleiner Spoiler, Matze Waldner, er hat in einem Interview dann noch gesagt, ich weiß nicht, ob ich morgen fahren kann, ob ich fahren werde. Und er hat heute die Stage durchgezogen mit eingespritztem Handgelenk, obwohl er Schmerzen hatte und da irgendwas abgesplittert ist und zieht das halt durch.
Ja.
Und ist heute wieder hunderte Kilometer Offroad gefahren.
Ja. Auf jeden Fall zu erwähnen ist noch ein krasser Sturz auch, nämlich der von Montanari. Das ist der Italiener auf Husqvarna, der hat nämlich, was ist am Ende bei rausgekommen, der auf jeden Fall sein eigenes Motorrad, glaube ich, abgekriegt. Ich habe es nur gelesen, ich habe kein Video dazu gesehen und für den ist dann auch Schluss gewesen, ne?
Genau, und ja, also schwere Unfälle, ja, Howie, das zeichnet auch schon so ein bisschen ja ab, was wir am Anfang schon besprochen haben, hey, das wird immer krasser, die Dakar, es muss so ein Superlativ, das nächste, und ob das alles so gut ist für die Sicherheit und für den Sport, da haben wir uns auch schon mehrfach kritisch geäußert, wenn sich jetzt noch ein Matze Waldner kritisch dazu äußert, dann sorgt das hoffentlich im Sinne für den Sport, für Gesprächsstoff und für Diskussionsstoff, gerade auch wenn da Team KTM vielleicht mal mit der Rennleitung, mit der FIM spricht, die da halt doch dann ein ganz gutes Gewicht haben, würde ich mir wünschen. Aber
für einen, Grissi, ist allerdings ein ganz großer Tag gewesen und den haben wir schon in der ersten Folge angesprochen, nämlich unseren deutschen Piloten. Kommen wir mal zu einem ganz positiven Ding. Sebastian Bühler auf seiner Hero, vom Team Hero, der hat es tatsächlich ziemlich weit nach vorne geschafft. Er hat zwar nicht gewonnen, aber wir haben ja am Anfang schon gesagt, da war er noch so, glaube ich, auf Platz 7 oder so, da was schon geil war für den deutschen Fahrer, der ja noch keine große Gewinnhistorie bei der Dakar vorzuweisen hat. Der hat es tatsächlich geschafft, sich nach und nach immer weiter nach vorne zu arbeiten. Angefangen hat der Tag damit, dass Brabec am Anfang vorweggefahren ist, aber da hat man gleich gemerkt, Brabecs Honda, oder?
Chrissy, weißt du das so? Ja, genau, ja.
Dass Brabec auf seiner Honda das Ding nicht reißen wird. Der hatte schon zur Hälfte, hatte der schon über 10 Minuten Rückstand.
Ja.
Und 10 Minuten wisst ihr selber, das ist ein halbes Universum. Aber der hat erstmal am Anfang den Speed vorgelegt, kann man sagen. Und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ah, und dann kam die große Stunde von Mason Klein natürlich, ne? Mason Klein, der hatte den Tag der Tage, kann man sagen.
Genau, da kann ich so einen lustigen Side-Fact bringen. Hm? Mason Klein hat in einem Interview gesagt, am Tankstopp haben so diese Top-Fahrer, ne, weil Mason Klein, der ist ja jetzt ganz kurz oder seit kurzem in der GP-Class, also in der höchsten Klasse unterwegs, war letztes Jahr erfolgreichster Rookie in der ganzen Filmsaison und ist mit einem Privatteam unterwegs. Ist kein Werksfahrer, muss man sagen. Ja. Da haben ihn so die ganzen großen Jungs wohl so ein bisschen geärgert, so von wegen, na und, führst du jetzt? Und weil du uns die ganze Zeit ja hier hinterher fährst und die Führungsarbeit machen lässt. Und dann hat Mason Klein gesagt, ja, and then was time for me to put the hammer down. Da hat er mal richtig Gas gegeben und hat den ganzen Werksfahrer-Jungs gezeigt, was hier eine Hake ist. Und hat das Ding halt einfach gewonnen. Ne? Das kann man mal machen. Das ist schon
aber
cool.
Aber wie krass ist denn die Nummer rund um Michael Doherty? Oder heißt er Doherty?
Ja, Wahnsinn, oder?
Auf seiner Husqvarna. Er fährt in der Rallye 2-Klasse. Und das ist ein guter Zeitpunkt, Grisi, in dem ich dich mal ganz gern fragen würde. Denn unser Hörer Mickey hat uns eine Frage gesendet. Was sind das eigentlich für Klassen? So, wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also Micky, erstmal ganz vielen lieben Dank für die Frage. Grüße gehen raus. Und das ist tatsächlich ein bisschen verwirrend. Ich glaube, da war auch so ein bisschen mit, wie oder wer kann denn jetzt eigentlich die Dakar oder kann was in der Dakar denn gewinnen? Wir fangen mal an. Also, speziell bei den Motorrädern ist es so ein bisschen ein Sonderfall. Man hat ja im Motorsport immer unterschiedliche Klassen und wie bei der Formel 1, da fahren alle Formel 1 halt in einer Klasse. Wenn man jetzt so ein 24-Stunden-Rennen am Nürburgring anguckt, da gibt es ganz viele verschiedene Autotypen, von schnell bis nicht so schnell, und jeder fährt in seiner eigenen Klasse. Und bei der Dakar ist das so ein bisschen ähnlich bei den Autos, da gibt es ganz viele verschiedene Klassen, bei den Motorrädern wird es super speziell. Denn es gibt die Kategorie der Rallye-GP-Klasse. Das ist die oberste Klasse, da fahren die Profis, die Werksfahrer mit drin. Um in diese Rallye-GP-Klasse zu fahren, hast du auf jeden Fall ein reines Rallye-Motorrad, was entweder ein Prototyp ist oder von einem Hersteller als Rallye-Bike produziert wird. Dann gibt es die Kategorie Rallye-2. Da sind die Motorradreglements genauso wie bei der Rallye GP, aber ich habe jetzt schon gesehen, auch nicht ganz so streng. Es muss auf jeden Fall ein Rallye-Bike sein und in dieser Klasse gibt es jeweils eine eigene Wertung, also die Rallye GP-Klasse hat ihre eigene Wertung und die Rallye 2-Klasse hat ihre eigene Wertung. Und dann gibt es innerhalb von diesen beiden Klassen nochmal die Malemoto-Klasse, also die Original by Motul, das sind die, wo ohne Assistenz fahren. Die fahren alle in der Rallye 2-Klasse, haben aber nochmal eine eigene Wertung, weil sie eben diese Original by Motul sind. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wer kann was gewinnen und warum ist das Ganze denn so? Diese Rallye-2-Klasse, die ist für die ganzen Nachwuchsfahrer, wie Mason Klein zum Beispiel. Und wenn du dann über die Saison in der Rallye-2-Klasse fährst, in der Weltmeisterschaft, in der Championship, dann wirst du irgendwann, wenn du erfolgreich bist, promoted, also dann wirst du in diese Rallye-GP-Klasse berufen und hast dann so dein Ticket gelöst, wenn du erfolgreich bist. Und diese Rallye-2-Klasse ist dafür da, zum einen mal den ganzen Amateurfahrern und Hobbyfahrern eine Klasse zu geben und natürlich auch Nachwuchsfahrern, wo die sagen können, hey, ich kann hier trotzdem lernen, ich kann um Siege kämpfen, ich bin aber nicht so, dass ich mich komplett kaputt fahre, weil ich eben direkt mit den Profi-Jungs mithalten will oder muss. Jetzt sieht man aber, ne, wie krass diese Rallye-2-Klasse, also Mason Klein letztes Jahr Rallye-2-Klasse und ist Neunter über Overall in der Dakar geworden.
Ja, und jetzt eigentlich noch krasser, ne, mit dem Michael Doherty.
Genau, und Michael Doherty jetzt nochmal krasser. Also man sieht, wie hoch dieses Level auch in dieser Rallye-2-Klasse ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, was kann man denn jetzt gewinnen? Also, man kann...
Du kannst dich vor allem empfehlen, oder?
Genau, aber generell kann ich gewinnen. Ich kann theoretisch den Gesamtsieg der ganzen Dakar gewinnen, also das schnellste Fahrzeug von allen Trucks, Autos, Motorrädern, Quads und so weiter und so fort. Das sind in der Regel aber immer welche von den Top-Autos, wo Audi oder sowas mitfährt oder die Toyota Hilux, das sind einfach die schnellsten Fahrzeuge im Feld. Ich kann, also das wäre theoretisch möglich, aber extrem unrealistisch. Ich kann dann natürlich die Gesamtwertung Motorräder gewinnen. Also ich kann theoretisch auch als Rallye-2-Fahrer die Dakar gewinnen vor allen Rallye-GP-Fahrern. Dann habe ich die Motorradklasse der Dakar gewonnen und habe dann vermutlich auch die Kategorie der Rallye-2 gewonnen. Also in meiner Wertungsklasse. Als Rallye-GP-Fahrer kann ich natürlich die Rallye-GP-Klasse gewinnen und den Gesamtsieg der Motorradklasse. Mhm. Als Fahrer Original bei Motul in der Rallye-2-Klasse kann ich die Rallye-2-Klasse gewinnen, kann ich Original bei Motul-Wertung gewinnen und kann rein theoretisch, auch wenn sehr unwahrscheinlich, die Gesamtklasse der Motorräder gewinnen. So. Das also geht dann geht noch, das. Wir können da jetzt noch viel weiter reintauchen, wie sich diese...
Ich glaube, das Prinzip ist klar. So.
Genau, es gibt noch so eine Kategorie 3 Rallye, die Rallye 3 Kategorie, das ist für Enduro-Motorräder, die zum Rallye-Motorrad umgebaut werden, wurden. Und das ist aber so ein bisschen aufgeweicht, weil ich habe auch eine Yamaha 450 WRF in der Rallye 2 Klasse, wo eigentlich nur Rallye-Motorräder sind, die was eigentlich ja kein Rallye-Motorrad ist und so. Also so ein bisschen tricky, da ist, glaube ich, auch die Dakar, je nachdem, wenn das dann nur ein, zwei Leute sind, fahren die dann da trotzdem mit, weil es sich halt für zwei Leute nicht rentieren würde, die eigene Klasse dann zu werten und so, die Rallye 3. Ja. Also das ist so ein bisschen komplex, aber ich hoffe, ich habe das einigermaßen rübergebracht.
Ja, ich finde schon und sehr, sehr spannend ist in dem Zusammenhang, dass eben Dorothy zweimal während dieser Etappe es geschafft hat, in der sogenannten virtuellen Tabelle, das ist also eine, so Chrissy hat es ja gerade erklärt, normalerweise wird das alles getrennt, aber wenn man sie jetzt mal zusammentun würde, hat er zweimal die Führung gehabt vom Gesamtklassement. Also er hätte dieses Wunder in zwei Momenten erreicht. Über die ganze Etappe hat er das nicht hinbekommen, denn vor allem Sanders war unglaublich schnell an dem Tag. Er ist sehr, sehr, sehr gut gefahren und so wie ich das einschätze, ist er am Ende absichtlich vom Gasgang, er hat krass an Speed verloren am Ende und das hat damit zu tun, mit dem, was Grissi euch erklärt hat, auch letzte Folge, dass es gar nicht so geil ist, als Erster zu starten. Ja. Und da kann man taktisch sagen, pass auf, ich gehe ein bisschen vom Gas runter, also strategisch dann, und gehe ein paar Plätze später ins Ziel, so dass ich zwar den Gesamtetappensieg nicht habe, aber eine sehr gute Position morgen bekomme, ja, weil ich nicht als Erster starte.
Sanders hatte übrigens an dem Tag einen 3 Zentimeter langen Dorn in seinem Oberarm von seiner Gashand, also von rechts stecken, ey, das ist Wahnsinn, ey, und hat das irgendwie so, ja, den muss jetzt dann mal loswerden, irgendwie kommentiert. Ja. Und ich glaube aber auch, ne, Sanders, der hat ja letztes Jahr ist er schwer gestürzt und hat über 10 OPs gebraucht, bis sein Ellenbogen wieder richtig funktioniert ist, aber der macht einen sehr starken Eindruck zum einen, also er ist sehr schnell. Aber der ist auch für mich gerade einer der Fahrer im Feld, der mit einem sehr, sehr guten Kalkül da rangeht und sich gerade schon zum frühen Zeitpunkt das Rennen einteilt. Übrigens auch Toby Price macht einen sehr soliden Eindruck, der kommt gerade sehr gut durch. Der übertreibt nicht, der pusht nicht. Der hat auch heute gesagt, hey Leute, es ist gerade mal Tag 3, also es sind noch 11 Stages to go. Die teilen sich das da ganz gut ein, unsere zwei Dudes aus Australien. So. Ja.
Ja. In der Spitzengruppe die ganze Zeit Price, dann Mason Klein und auch Benavides auch und Brabeck auch, muss man auch zur Spitzengruppe zählen, die waren die ganze Zeit, haben sie sich da so ein bisschen, also vor allem diese KTM-Clique, sag ich mal, haben sich die ganze Zeit da so ein bisschen die Führung hin und her gespielt, sag ich mal, obwohl Sanders ganz vorne war die ganze Zeit und dann geht er vom Gas und dann holt sich Mason den Etappensieg.
Wahnsinn.
Und es ist sein erster gewesen. Ja. Ne, vom Amerikaner. Und man darf nicht vergessen, Mason Klein, du hast ihn, glaube ich, letzte Folge schon ein bisschen erwähnt. Er war halt letztes Mal schon saugut. Da ist er bester Rookie
definitiv
geworden.
Definitiv, genau, bester
Rookie. Der ganzen Rallye. Und was passierte mit unserem Deutschen, mit Bühler? Bühler kam, wann ist Ziel, Grissi?
Bühler kam einfach auf einem zweiten Platz ins Ziel.
Ja, unfassbar, oder? Er ist mit auf dem Podium gewesen Und Platz 3 ist Skylar House auf der Husqvarna. Und alle Zeitabstände, wenn man sich die anguckt, die werde ich gleich nochmal kurz vorlesen.
Zu Sebastian sehr, sehr musste eng. Man auch nochmal kurz sagen, ne? Zu Sepp Bühler, sorry, wenn ich dir da reinkrätsche. Ich freue mich einfach so gigantisch. Der hatte, letztes Jahr konnte er nicht starten bei der Dakar, also fährt für Hero, also auch für so ein Team der Herz ein bisschen, ne? Kleiner Hersteller, die das mit
sollte
ganz
viel
Passion,
ne?
machen. Mhm. Die auch, also naja, klein sind die nicht, aber ein unbekannter Hersteller, zumindest in Europa. Aber die machen ganz, ganz viel Nachwuchsarbeit in Indien, auch so im sozialen Bereich und so, also engagieren sich da sehr, sehr umfassend. Und der hatte eine schwere Verletzung, der hat sich den Oberschenkelhals und irgendwie den Femurkopf gebrochen und so, ganz kompliziert, hat ganz, ganz lang gekämpft und gebraucht, dass er aufs Bike zurückkommt und liefert hier jetzt so eine Performance ab, finde ich total geil. Und dann auch auf einer von den schwierigsten Stages ever in der Dakar auf den zweiten Platz zu fahren, das ist doch also richtig cool.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, mein Lieber. Und am Ende von Etappe 2 hatten wir dann, warte mal, so, hatten wir dann auf Platz 1 Klein, auf Platz 2 Sebastian Bühler, Team Hero, Skylar House, Ross Branch, Toby Price, Bang Bang Burrida, Santolino, Benavides, Sanders und Falkner immer noch auf Platz 10. Und damit hat Mason Klein auch die Gesamtwertung angeführt, zumindest für diesen Tag. Walkner auf 9 und spannend auf jeden Fall noch Bühler, der in der Gesamtwertung damit auf 10 gewandert ist. Also ja, in den Top 10 immerhin, ziemlich nice. Und wir widmen uns jetzt der dritten Tagesetappe, die, das können wir vielleicht schon mal erzählen, das macht es eigentlich noch spannender, abgebrochen wurde.
Ja, also Wahnsinn. Und vor allem, wie sie abgebrochen wurde. Meine, also ich bin mal gespannt, ob es da noch Diskussionen und Einsprüche
wir haben
gibt.
Wir haben es vorausgesehen, sage ich nur. Wir haben es vorausgesehen. Es ist nicht so, dass auf einmal wie bei so einem Fußballspiel ganz doll angefangen hat zu schneien oder so und da wurde abgebrochen. Nee, es hatte wirklich krasse Gründe.
Ja.
Die Top-Piloten, kann man sagen, die absoluten Top-Piloten, die haben es schon geschafft, ins Ziel zu kommen. Aber
genau, ja, 43 Stück sind ins Ziel gekommen.
Ja, ich habe sogar nur 42, aber du hast, glaube ich, ja, die direkten Dakar-Infos. Von gestarteten 115, Leute, das sind noch nicht mal die Hälfte.
Genau, Wahnsinn, Wahnsinn,
ja.
Das
ist richtig krank, ey. Ja, eigentlich war es so gedacht, dass, muss man ganz kurz gucken, ich habe mir alles aufgeschrieben hier. Eigentlich war es so gedacht, dass die Strecke, Moment, wo habe ich es denn? Da habe ich es, von Al-Ula nach Ha'il geht und insgesamt 669 Kilometer umfasst und davon 447 als Special.
Genau.
Also sie ist noch ein bisschen länger als die zweite und sie sollte aber an vielen Dingen noch viel krasser werden. So.
Ganz, ganz genau. Sie waren vom Fahren her selber, war sie, was so die ersten Statements waren, auch von Matze Walkner und so, deutlich angenehmer als gestern. Also viel flüssiger zu fahren. Dieses ganze Steine kloppen, sag ich mal, war dann nicht so vom Profil her sehr, sehr interessant, sehr schön zu fahren. Wir haben bei der Strecke dann leider der Wettergott nicht so ganz mitgespielt.
Ja, aber ja. Aber ich hab ja eben schon gesagt, es ist ne, wegen ein bisschen Schnee und so. Es war so krass, dass kein Hubschrauber mehr fliegen
genau,
konnte.
Genau, da wollte ich gerade fragen. Ich habe nämlich hier, also wir posten das auch mit in den Social Medias, die Sicherheitsverantwortlichen haben dann gepostet, dass aufgrund von der dadurch, dass keine Helikopter starten können und dadurch überhaupt keine Rettungskette mehr besteht, musste das Rennen abgebrochen werden. Und das war dann am Checkpoint 3 bei Kilometer 377,06 oder am Checkpoint 2 bei Kilometer 334,65 wurden dann die Teilnehmer auf ein alternatives Roadbook umgesteuert, mit dem sie dann direkt ins Biwak auf sicherem Wege nach Ha'il gefahren sind. Und jetzt ist der tricky Part, dass jetzt natürlich wir 43 Fahrer hatten, die in Wertung, genau, also die Stage geschafft haben. Was mache ich jetzt mit den anderen? Die brauchen ja auch irgendwie eine Zeit. Und die Rennleitung hat jetzt entschieden,
weil das Schwierige, ganz kurz, Chrissy, das Schwierige war ja, es sind ja welche angekommen, ne?
Genau,
das ist
genau,
ja das Schwierige.
Also ich
so,
konnte jetzt natürlich nicht alles neutralisieren oder vergleichen oder sagen, genau, ja, jeder jetzt da, wo er steht oder so irgendwie. Und wir addieren dann die Abstände oder
man
so
kann,
irgendwas.
Man kann auch nicht sagen, ihr seid alle Gewinner. Tschüss.
Ja, nee,
bis morgen.
Wir beide würden das machen, denn bei Dirty Rocks und Dakar FM sind alle Gewinner, definitiv. Ja.
Schön, aber, wie du das immer einstreust hier.
Ja, ne, es ist völlig unauffällig.
Das war Werbung, Leute, bevor wir Ärger kriegen.
Genau, und jetzt hat die Rennleitung die Aufgabe oder sich zur Aufgabe gemacht, dass sie aufgrund von der Performance in der ersten Hälfte, also bis zum ersten Tankstopp, wo alle hingekommen sind, aufgrund dessen wird dann eine Endzeit errechnet, was die Leute für die Stage gebraucht hätten. Und das dient dann zur Wertung und fließt natürlich auch ins Klassement ein. Und deshalb sage ich, mal gucken, ob es da nicht Proteste gibt oder Unstimmigkeiten, weil ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor. Ich weiß auch nicht, wie jetzt das gemacht wird, wie man das rechnet und so. Wahrscheinlich irgendwelche Durchschnittszeiten pro Kilometer und dann wird das Ganze nochmal so ein bisschen irgendwie geglättet oder so. Keine Ahnung, stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor tatsächlich. Übrigens war auch im Biwak hier, wer bei Kirsten Landmann auf die Social Media Kanäle, was jetzt ja dann alle macht, guckt, dann kann ihr auch in der Telegram Gruppe folgen, also jeder, der das möchte, wo sie Bilder und Videos postet, da kann man noch mal einen Tick näher dran sein. Die komplette Malimoto Ecke im Biwak stand halt einfach unter Wasser, das war nur Schlammboden und so, und da müssen die jetzt pennen und ihre Bikes fixen und so, also das ist schon
das ist Komfort noch härter, als es eigentlich gewesen wäre. Ne? Wirklich, wirklich krass. Also ich habe gerade nochmal versucht, das rauszukriegen. Das ist natürlich immer alles auf Englisch und mir das ganz schnell zu übersetzen. Also die Zeiten bleiben auf jeden Fall bestehen von denen, die reingekommen sind, genau wie du es gesagt hast. Und ja, von der ersten Etappe, die gefahren wurde von den anderen, wird ein Durchschnitt berechnet und der wird dann hochgerechnet. Das ist natürlich wirklich alles ein bisschen fuschi-fuschi, ne? Aber was soll man machen?
Genau, ja.
Ich find's ja gut, dass die Sicherheit da mal vorging jetzt.
Ja, definitiv die richtige Entscheidung, ne? Weil, ganz ehrlich, in so einem Unfall, da zählt halt einfach jede Minute. Und da ist das natürlich dann super, super wichtig, das Ganze hier nochmal zu sehen, ne?
Sehe ich wie du.
Was übrigens positiv auch noch ist, ja, der zweite Deutsche, den dürfen wir hier auf gar keinen Fall vergessen. Denn Mike Wiedemann hat heute mit seiner Performance, er ist 39. In der Gesamtwertung der Motorradfahrer geworden, ist ein Malemoto-Fahrer. Und der hat heute die Führung im Original bei Motul, also bei unseren Malimotos, übernommen. Der führt da gerade im Gesamtklassement.
Digi. Das ist krass, Mann. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Er ist auf Platz 2 im Gesamtplacement und hat heute die Malemoto-Wertung gewonnen.
So ist es richtig. Trotzdem mega. Dann, ich hatte auch das nicht auf dem Schirm. Mega geil, Alter. Mega geil. Das müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Hat mir da gleich mal eine Notiz gesetzt an der Stelle, wie es da weitergeht. Natürlich auch, wie es mit Bühler weitergeht. Wenn wir uns mal die Bewertung angucken, also die Wertung, die Ergebnisse nach Etappe 3. Ja, wobei, ich habe die noch nicht mit den Hochgerechneten. Ich weiß noch nicht, ob, also sich, die ob
ersten,
das schon fix ist.
Aber die ersten 10 können wir auf jeden Fall angucken, die sind ja eh rangekommen.
Na klar,
also die wird ja nichts hochgerechnet. Ja. Genau.
Sanders hat's gemacht. Sanders hat den Tag ins Ziel gebracht. Er war der Erste und hatte auch ordentlich Vorsprung, wenn ich mich nicht gerade vergucke, über 7 Minuten auf Benavides, den Argentinier, danach Haus, dann Bang Bang, Merida.
Da muss ich kurz korrigieren, ne? Zweiter ist Mason Klein. Und zwar, er hat 6 Minuten 53 Vorsprung auf Benavides, der auf der Nummer 3 ist. Und jetzt wird's nämlich richtig tricky.
Aha, okay, da bin ich noch gar nicht auf dem neuesten Stand.
Ja. Genau, es gibt ein neues Reglement in der Dakar. Das heißt, wenn du startest, dann kriegst du einen Zeitbonus. Kriegen die ersten 3, die starten, kriegen einen Zeitbonus für jeden Kilometer, den sie führen. Einfach um dieses Thema so, wenn du führst, dann warst du eigentlich immer der Bestrafte, um das so auszugleichen. Und Mason Klein, also du kriegst dann, das geht bis zum ersten Tankstopp, also vom Start bis zum ersten Tankstopp, und pro Kilometer, den du in Führung liegst, kriegst du 1,5 Sekunden Zeit gutgeschrieben am Ende des Tages.
Dadurch hat sich das am Ende nochmal gerade gestellt.
Genau, dadurch hat sich das verschoben, denn Mason Klein hatte fast die komplette Strecke bis zum ersten Tankstopp geschafft, in Führung zu bleiben, und hat dadurch knapp 6 Minuten an Zeitbonus sich erfahren und ist dadurch in der Endwertung dann doch nochmal vor Benavides auf Platz 2 im, nee, Quatsch, oh, Entschuldigung, ich bin ja völlig versprungen. Vergesst das alles, Leute, ich habe Scheiße erzählt.
Okay, kannst du es nochmal richtig stellen?
Ja, also ich war im General Ranking gerade nämlich und bin hierher gesprungen im Stage Ranking, sorry. Ach, das ist aber aufregend alles. Daniel Sanders hat's gewonnen, Skylar House ist auf Platz 2, auf 3 Mason Klein, Kevin Benavides dann auf der 4. Das, was mit dieser Zeitgutschrift stimmt, aber übrigens trotzdem. Und auf 5 John Barida Board mit 11 Minuten Rückstand. Auf der 6 Toby Price, auf 7 der Chilene Pablo Quintanilla, auf 8 Adrian van Beveren.
Van Beveren, ja, nice.
Der hat sich
sehr
auch
schön, freut mich für den sehr.
Ja, nach seinem Wechsel von Yamaha zu Honda, ne, hat sich da gut eingegroovt, glaube ich, im Team. Auf der 9 Joachim Rodriguez, heute auf der Hero unterwegs. Und José Ignacio Cornejo auf der Monster Energy
Cornejo
Honda
Florimo.
Auf 10.
Sie. Dahinter übrigens, weil euch das interessiert, Wagner, auch wenn wir immer nur die ersten 10 eigentlich hier.
Ey, mit einer angebrochenen Hand, weißt du, das ist
mega
verrückt.
Ja, ich möchte auch mit einem Zitat, möchte übrigens Sanders damit auch komplett auf 1 im Moment. Ich möchte gerne mit einem Zitat dieses Radio Dakar zum Ende bringen, nämlich von, in einem Interview habe ich gesehen mit Matze Wagner. Es war leider nicht unser Interview, aber
wir arbeiten
trotzdem
dran.
Spannend. Sie haben mit ihm gesprochen, gerade nach diesem Sturz und dem angeknacksten Gelenk und so, ob er das irgendwie beschreiben kann, wie er sich gerade fühlt. Er meint, fühlt sich, würde er gerade durch Mordor laufen bei Herr der Ringe. Und er meinte, das war das Schlimmste bisher, was er je erlebt hat. Also, wie Grissi zum Anfang sagte, da machen wir den Bogen mal rund jetzt. Turns out. Es ist die auf jeden Fall bisher, gerade jetzt, wenn man davon ausgeht, es sind erst 3 Etappen, körperlich anstrengendste Decker bisher, soweit ich das beurteilen kann.
Ja, definitiv. Ja,
zumindest von den neueren Deckers.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja. So, Grissi, ich würde sagen, wir beenden hier Dakar FM, unsere kleine News-Time und gehen über zum nächsten Highlight der heutigen Folge, nämlich zum Interview mit Kirsten Landmann aus Südafrika, welches du geführt hast. Das heißt, wir melden uns jetzt hier ab und ich würde sagen, wir wünschen einfach allen Zuschauerinnen und Zuhörerinnen und Hörern, ich wollte jetzt Zuschauer gesagt, ich trottel.
Ja. Das ist Howie, weil die wollen uns im Fernsehen live vor Ort bei der Dakar sehen. Das,
RTL 2, warum meldet ihr euch nicht?
Es gibt gar keine Alternative.
Ja. Wünschen wir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Wir hören uns in 2 Tagen wieder und lasst euch mal überraschen, wir haben da wieder was ganz Tolles vorbereitet, jetzt schon.
Auf jeden Fall, deshalb dranbleiben und macht es gut.
Wie ist nochmal unser neuer Schlussslogan? Wir hatten einen entwickelt extra. Weißt du es noch?
Nee, verdammt.
Den neuen Dakar-Slogan hatten wir extra entwickelt.
Done and Dusted, genau.
Done and Dusted, genau, das wollte ich sagen.
Tschüss. Dakar FM, 2. Folge 2023. Done and Dusted. Go for it, buddies.
Ich schneide das nicht vorher raus.
Yeah, hello Kirsten, thank you for giving us a few minutes. You are racing Dakar this year. And you're in Abu Dhabi and did the prologue today, is that right?
So racing the Dakar, correct? We are in Saudi Arabia.
So that's great.
Today was the prologue.
So how was all the impressions you get when you arrived in Saudi Arabia this year? You tried to make it to Dakar last year, but I think COVID was crossing your plans.
Yeah, it's really good to be back. It's been a long road, you know. Dakar's a big sacrifice, and we decided to go for Dakar Malemoto, kind of like halfway through 2021, and it only became a reality when ASB International, my title sponsor, came aboard and sponsored me, because, you know, it's an expensive race. And then, yeah, we started building towards it 2021 to be on the start line of 2022. And yeah, the evening before we flew out, we were supposed to fly out to Dakar, all our bags were packed and we were ready to go. I got my COVID test results back, and all 4 tests were positive.
Oh, no.
And during that time, the pandemic was really bad. Yeah, so you know, it was very disappointing, but it was it happened for a reason because it was actually quite sad. My mom was very sick, and she started to get very sick, and we didn't know what was wrong with her at the time. But she was later diagnosed on the 8th of January with cancer. So
oh, no.
If I had made it to Dakar, I probably would have flown home mid race. So it's you know, everything does happen for a reason, and in a way, I'm glad I didn't go to Dakar because I was able to be with her during the first stages of her sickness, you know?
Oh, yeah, that's really sad to hear. I'm sorry to hear that. And yeah, family goes first, definitely, even before Dakar.
Family's always first.
Yeah, family is always first. They cure us up when we are getting down, so that's really, really important. But maybe you can give a short introduction of yourself for our listeners. So I followed you a little bit on Facebook and your story, who you are, what are you doing if you're not on a bike and racing Dakar, and how you get in touch with motorcycles and how you get to Dakar.
Okay, so yeah, my name is Kirsten Lundman. I am 31 years old. I reside in Cape Town, South Africa, Sydney, South Africa. Born as a little tomboy, grew up always doing, wanting to do what the boys were doing, and I was very close to my cousin growing up, and he got a bike at the age of 4, and I fell in love with his motorbike and nagged my dad until he eventually bought me my own motorbike, and that was the age of 8. What's turned into a hobby is now turned into a career. I race for a living. You know, I come from an extreme enduro background, so I like the technical races. That's really my real passion and where I do really well in. So races like the Roof of Africa, Red Bull Romaniac, Sea to Sky, on the extreme level is where what I really enjoy. And then you know, I'd done quite a few races all over the world in the Extreme Enduro Series. Then someone said to me, what about the biggest rally in the world, the Dakar Rally? And yeah, I started to train and prep towards the Dakar Rally in 2018. And yeah, it became a reality in 2020. Did my first Dakar then. And I did that assisted. Really enjoyed that. But left the rally wanting some more adventure, wanting more of a Dakar experience, and everyone within the Dakar competitors and people that I know that have done Dakar said to me, you know, if you want the full Dakar experience, go out and try Malemoto. So that's when we set out to find sponsors to go back to Dakar, and here I am. The
amazing
evening before stage one, lying in the tent. I've been working on my bike since we arrived. It's very different.
Yeah,
it's not easy. It's going to be really hard. But it's going to be an experience of a lifetime, and it's going to be memories that I'll cherish and have forever. So I think it's going to be really great.
That's great to hear. To be honest, for me and for Howie, the guy I'm running the podcast with, the Malemoto racer, they are our personal heroes. I'm just so I try to get my feet into a little bit of rally racing, and I'm just getting, as my heart is for the Malemoto stuff. I think that's really an awesome thing you're doing. So, yeah, congratulations to get to this point. And yeah, how did you prep? So what are the difference? You mentioned that you're coming more from the technical side, from the hard enduro stuff. I mean, I'm from Germany, so Erzberg is not too far away. How is the difference between prepping for a race like Erzberg or Red Bull Romaniacs and the Dakar?
The biggest thing, in my opinion, from my personal experiences, is obviously getting to know the road book. And then once you know the road book, it kind of goes hand in hand. You know, a day at the Roof of Africa or a day at Romaniacs physically is much harder than a day at Dakar. In my experience, you know, your heart rate's a lot higher in the extreme enduros, but mentally, a day at Dakar is ten times harder. Excuse me.
Yeah.
Than a full Romaniacs, you know, just one day. The mental side of Dakar is grueling. It really breaks you down. It's long distances.
Yeah.
You're dealing with cold temperatures on some of the days. The liaisons are really long, and the speeds are really, really high. And then also because you're riding off the road book, your concentration has to be so good. So whereas extreme enduro, at the end of the day, you are so physically depleted because you are such, you know, you're so physical with your bike. At the end of Dakar, you're mentally depleted. It is so mentally exhausting that that's what I found the hardest, you know. Yeah. You're not so stiff. You do get sore because it's long days in the saddle. Your bum does tend to get sore, but it's not like extreme enduro physical exhaustion. It's just more on the mental side. And then also, you know, you've got 15 days of consecutive racing. We've been just over 8,000 kilometers in 15 days. And that also mentally thinking of that, it's quite daunting. And that's why I think Dakar as a complete mental game.
Yeah. So if you mentioned, I've got some more questions about this year episode of Dakar, but let's talk about the mental side first, because I think that's an elementary thing you're talking about. What are your tricks, or do you have any stunt trainings, or do you have a special strategy to keep your mind, to keep your emotional sights on a good focus for Dakar? So do you have any techniques or whatever developed to keep the mental side up?
So, you know, I think from the hard enduro side, I think we as a hard enduro rider, I think anyone who is a hard enduro rider really knows, in South Africa, we use the term fussbait, which means, you know, you keep pushing until you like, you push as hard as you can until you literally have nothing left. So I think fussbait's a good thing, and it's a good trait that I have. But in preparation for my Dakar from 2018, I started to work with a mind coach, you know, just to get you in the right mindset. And you know, when you get into those dark places, how to overcome it. And then with that, I started doing quite a bit of meditation. I find that meditation just calms the mind, calms the nerves, puts you in that cool, calm place that, you know, when you do get flustered and things do start to go wrong, you know, instead of panicking, you can kind of be a lot calmer. It's hard to explain, but that's what I do. I try and just keep my mind calm. I work in terms of, you know, positive forward thinking. And I've just, it's kind of become a way of life, as opposed to just in preparation for Dakar. You know, it was a preparation for Dakar, but now it's become a way of life for me, and I use that in my everyday life, which I learned to use for Dakar. And it's just being one with yourself, and also belief in what you can do, and how capable the body is, and how far you actually can push your body. And it's just coming to terms with learning those sort of things over the years that I have been racing. That's what my body is capable of, and you know, this is not the hardest thing I've been through, and it's not going to be the hardest thing I've been through. And you can overcome it if you do believe it. You just got to be positive, and that's how I like to think of it. And then the meditation just keeps me level headed and cool and calm, you know, when the tough gets going.
Yeah. Oh, that's awesome words. That's for me what I like in all this rally and the racing stuff. For most, so that you can transfer so many things of the mindset in your daily life when you're not racing and you're conquering the curveballs which life is throwing at you sometimes. So what do you think about this year Dakar? Because I think there have been some changes. So the first thing is that we got one more day riding than last year, and rest day is after eight stages, I think, which I believe is especially for you Malemoto guys a tough one. What do you think about that?
Yeah, it's a long way. It's a really long way. It's day nine. We only get a rest on. For us Malemoto guys, yeah, it's going to be tough because you know it's normally they place the rest day like kind of mid race, and only after rest day we've got 4 days of race, and then the rally's done. You know.
Yeah.
So.
Yeah.
Oh, you know what? I try not to overthink it. It is what it is. That's again, it's like the mindset. Just take each day as it comes. I mean, if they had to throw a spanner in the works and say, sorry, no rest day, it is what it is. We just got to keep going, you know?
That's
what it is. I think right now I'm not even thinking about rest day. As far as it goes, I'm thinking stage one and the 638 kilometers I have to do tomorrow. So, you know, just take each day as it comes, tick off each kilometer, and then worry about the next thing to do. So yeah, it's going to be hard. It's going to be grueling. It's a long rest day, a long way away. But then at the same time, I mean, when with my first Dakar, I was like, wow, it's taking so long. But you look back on the rally and it actually goes by so quickly. So that's one thing that I wanted to come back with doing this year is to try and enjoy it a bit more because it does go by so quickly. You know, you spend, like myself, for this rally, I've been preparing for 2 years. And it goes by, you know, the 14 days flies by. So I want to try and take it in, enjoy it, live every moment here and just be in the moment and not look back and think, flip, that went by in a flash. I wanted to try and enjoy it all.
I think that's a good plan,
Yeah, and also we're, I was just saying, like looking at last year's stats, the by the time we get to rest day this year, we have done 3,500 kilometers. And that was last year's full rally special tests already for the full rally last year, the Dakar. So only when we had rest day at 3,500 kilometers last year, they had already done that. That was their specials last year for the full rally. So yeah, the specials this year are longer, much longer. So yeah, I definitely think they've taken the race up a notch by the sounds of things, looking at the route recce's. The briefings that they've given us of what to expect. I think it's going to be a lot harder, but yes, it wouldn't be the toughest rally in the world if they weren't going to throw the toughest stuff at us. So yeah, I'm looking forward to it.
Yeah. I think that sounds like a big adventure, and I keep my fingers crossed, especially for you. For sure, we will follow your steps and we will get as much updates and keep fingers crossed that you have a great Dakar and get without injuries or any problems to finish line. For sure. But
that's
one last question about Dakar. So we've heard some rumors about the digital roadbook. And I know from Willem Evenand that you have also tried one of his digital roadbooks. I will get my hands on a digital one when I travel to South Africa for the Karoo Roadbook Camp next year. What do you think about digital roadbook? And I've heard that some of the Rally 2 riders can ride with the digital roadbooks. How are things going on with that?
So, yeah, I've only ever had one experience with the digital roadbook, and that was at the Chrono Rally this year in South Africa. And Willem Evenant's roadbook, and it was cool. I like it in the terms of the updates are immediate. You know, you don't have to sit there scrolling your roadbook. But on the other hand, I think I'm probably more old school. I do prefer the paper scroll. You know, just in terms of if something was to go wrong, or you know, on a motorbike when someone crashes, the first thing that generally breaks is the navigation tower. And if that were to break with an electronic roadbook, how would you finish the rally? You know, if that happens with the roadbook, you know, you can pull the scroll out and you can tuck it in your jacket and you can still get to the finish line.
Yeah.
We're not all electronical people. And if something was to go wrong out in the middle of the desert and your roadbook breaks, the digital one, it's just a bit scary because I wouldn't know how to fix it. And also once it's off, it's off. You can't switch it back on, or once it gets broken, it's broken.
Yeah,
you know,
for sure.
And then you got to worry about the safety of following another rider, and then that's when the accidents happen. So I don't know. For me, I do prefer the paper. If there was an option, I would always opt for paper. I'd rather take the time to sit there and put it in, but then, you know, then it gives me a little bit of peace of mind knowing that if something was to go wrong, I can always just, it's paper, I could take it out, put it in my jacket, and I can finish. So maybe that's my old school mentality. But I'm sure by the time that the technology changes and it does come onto the bikes, they will have a plan. I know some, like you said, the cars are using them.
Yeah.
And the quads, cool
either
idea.
I think the quads are using either the digital ones. I've seen some on the on the Getting Over the Ramp today on YouTube. They are also on digital roadbooks. I'm quite excited how this goes. I will keep an eye on it, and we will see what
the
future brings.
It is the future, so either way we're going to go there. I'm just interested to see which way that how they do it and go about doing it. I'm all up for change, and if it does happen, it happens, but for this Dakar, I'm pretty happy to be using the paper scroll.
yeah
Perfect. What are your plans for tonight? So you try to get as much sleep as possible, I think. So what are the next steps you're preparing for tonight, and then when have you to get off tomorrow?
Yeah, so I've already, you know, the night before I've packed all my kit for tomorrow, so it's literally just taking it out the bag, putting it on my jacket's packs. I just got to fill up my water. It's just everything sorted. The race, my bike's ready to go. You know, just getting a good night's sleep as rested as possible. And we're still waiting for our start times to come out. It's 8:30 here, so our start time should be released shortly. And then from there, we'll know what time to get up. I'll be getting up an hour and a half before my start time.
Mm-hmm.
Gives me enough time to, you know, eat, kit up. We're not moving tomorrow, so luckily we don't have to pack up a tent. Everything stays here tomorrow, so it's not as busy in the morning. But yeah, it's kitting up, getting dressed, getting something to eat, and not rushing, which is the most important thing, and obviously getting a good night's sleep so that you can wake up early and not have to rush while still making sure you have a good night's sleep.
Okay, perfect.
Sleep is everything, yeah.
Yeah, yeah, I think that's for mentally stuff, it's also very important. I've seen a video of you where you are with your sponsor and you've got a special message to empower women to chase their dreams. So is that kind of your message which you want to share with the world during the Dakar?
Of course, you know, we're all here, and it's so nice to see there's not as many girls in the bike category this year. I think when I did in 2020, there were 5 or 6, and this year there's only 3 of us. But then you look at the cars and in the trucks and in the side-by-sides, there's a lot of ladies. So the sport's definitely growing for women. Of course, we want there to be a lot more women, and I think in the future years to come, the up-and-coming junior girls, the racing now, give it 10, 15 years, the Dakar, there will probably be a much bigger Dakar female class, which is great. And it's the ladies out here now racing in the cars, bikes, quads, side by sides. That we're kind of setting the way for the future females, and hopefully one day there are as much female competitors as there are guy competitors.
Yeah,
it'll get there. It's just like every other sport. It takes time and it's gradual, but if you know there's a passion for racing out there, the girls must go out there and race, mustn't be scared to race. The only way you're going to get used to racing is by going out there and doing it. There's nothing to be afraid of. Everyone's very fair here. You know, if you're a girl, you don't get any special treatment, nor do they treat you unfairly. We're all equals, we all have the same passion, and we all live for the same dream. So it's cool. It's a good life, and I do. You gotta try it. If you don't try it, you'll never know.
Yeah, perfect. So, Kirsten, thank you very, very, very much for your time. I don't want to steal any more of your time at Dakar. Keep fingers crossed. Have a great start, and maybe we can get in touch after Dakar, maybe to see how your race went. And yeah, from this point, I wish you all the best and a very, very good start and a safe race.
Thanks, Chris. Thanks for having me. And I know I've got quite a few fans in Germany, and I just want to say thank you to everyone for the support. And I do get the messages, and I do see everything. So thank you for the support. And hopefully one day I'll come back and race some extreme enduro in Germany and we'll do something there. So yeah, thank you for the support, and thanks for the podcast and having me on it.
Yeah, perfect. It was an honor. And if you're coming to Germany and race, then let us know. We will be there with banners and flags and cheering you up for sure.
Yeah. Thanks, Chris. I appreciate it.
Yeah, thank you very much. Bye. Cheers. Take care.
Thanks. Bye. Bye.
Radio Dakar.